Gab Goes 80s mit Erik
und Reiko.
Project. Heiko, von wann schätzt du, ist dieser Song?
Ich schätze mal in den 80ern, aber wann genau, schwierig zu sagen. Ne? Das ist ja schon, da ist ja schon eine ganze Menge passiert musikalisch.
Ja, also du hast natürlich recht. Genau von 1980, aus genau diesem Jahr, ist der Song. Hat eigentlich gar nicht so viel zu bedeuten, weil Alan Parsons Project war in ihrer Zeit ja irgendwo sehr voraus. Die klang eigentlich schon Mitte der 70er genauso. Aber um dieser Zeit hier gar nicht gehen, um die 70er, sondern um die 80er. Also wir wollen versuchen, eine etwas andere 80er-Sendung zu machen.
ganz objektiv natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Nach 20 Jahren oder nach dieser Zeit kann man sich jetzt schon mal objektiv damit beschäftigen, was denn da so schief gelaufen ist und was auch gut gelaufen ist.
Genau. Und deshalb frage ich dich jetzt auch gleich ganz objektiv, was hältst du subjektiv davon? Also wenn du an die 80er denkst, was hast du da spontan eher ein positives oder ein negatives Gefühl? Oder ist es mehr so was Absurdes?
Eher positiv, denke ich.
So vom Grundgefühl, ja?
Ja. Es gab auch schon eine Menge gute Musik und jetzt nicht nur musikalisch eine Menge Fortschritte. Und ich denke, ja, eher positiv.
Was würdest du da so, was fandest du cool, so wenn du so überlegst, was war wirklich gut?
Also cool war für mich persönlich so kinotechnisch, da hat ja so das, natürlich alles wurde mehr zur Massenabfertigung und ich denke, da hat das hat den Freunden des Blockbuster-Kinos doch ganz gut getan. Da sind die Budgets der Filme immer weiter hochgegangen und alles wurde immer teurer und noch größer und manchmal auch besser, oftmals nicht, aber da sind schon so coole Action-Spektakel wie Terminator und so entstanden.
Ja, das ist richtig. Also bei mir ist das Grundgefühl allerdings eher ein, naja, ich bin ja 80er kritisch, muss ich sagen. Ich werde natürlich versuchen, auch in dieser Sendung über meinen Schatten zu springen. Bei mir liegt das allerdings wirklich vor allem musikalisch begründet, dass das so ist. Denn, also ein Grund, warum ich die 80er nicht so mag, waren ja die wenigen akustischen Instrumente, die man so in der Musik hören konnte, beziehungsweise nicht hören konnte. Aber dennoch gab es natürlich auch Gitarren in den 80ern. Schließlich war es ja das große Jahrzehnt des Heavy Metal in all seinen großen Schattierungen. Und deshalb jetzt Iron Maiden. waren die Spandexhosen so richtig vor dem inneren Auge. Naja. Was du eben gesagt hattest, das stimmt ja echt hier, das mit dem Blockbuster-Kino, das ist ja in den 80ern dann richtig hochgekommen. Mhm. Genauso wie diese ganzen Stadion-Rockbands. Also ich würde sagen, dass das Blockbuster gab es nicht nur im Film, sondern auch sozusagen in der Musik. Blockbuster-Bands oder Blockbuster-Acts, sagen wir mal.
Auf jeden Fall, alles musste größer werden und spektakelhaft, schönes Wort. Wahrscheinlich hat man das auch so damals genannt, spektakelhaft.
Ja, das melden wir jetzt beim Duden mal an. Also insgesamt würde ich sagen, also mein Grundgefühl für die 80er ist ja auch sozusagen, dass das das große Jahrzehnt der Oberflächlichkeit war. Mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, in den 80ern gab es irgendwie kein Indie. Das ist irgendwie erst in den 90ern so hochgekommen.
Ja, das stimmt, ja. Alternative gab es erst später. Und das... Man hört es auch in der Musik, würde ich sagen, im Pop, in der Popmusik, das alles ein bisschen, hört sich alles ein bisschen flacher irgendwie an. Die Tiefen fehlen irgendwie so in der Musik, wahrscheinlich schon genau wegen genannten.
Das bekommen wir auf jeden Fall noch. So flachen Sounds. Aber der Fokus, ich meine, es gab vielleicht schon sowas wie Alternative Bands, aber auf den lag auf jeden Fall nicht der Fokus. Ne? Es war eben wirklich so dieser, also wirklich dieser Stadionrock, das ist auch sowas, was ich damit verbinde, so Van Halen, Guns N' Roses. Auch Oberflächlichkeit, insofern, wenn ich gerade Guns N' Roses vom Äußeren erwähne. Das hatte ja auch eine bestimmte Bezeichnung, nämlich Hair Metal oder Hair Spray Metal. Das ist, denke ich, auch eins der großen, großen Wahrzeichen, die Hairspray-Frisur.
Genau, so eine Sachen, auf denen heutige Metaler nicht so viel Wert legen würden.
Ja,
ja, ich denke auch, das war auch wahrscheinlich dadurch begründet, weil genau ab 81 ging es ja dann los, da hat die Musik ja quasi ein neues Medium gefunden mit dem Fernsehen und Music Television.
Ah ja, genau.
Da wurde das alles massentauglicher und mit generell einer breiteren Masse zugänglich, und ich denke mal, damit hat es wahrscheinlich auch eine Menge zu tun.
Fernsehen, ja, da zählten die inneren Werte halt nichts mehr. Aber ich habe es gerade gesagt, vielleicht lag der Fokus halt einfach nur nicht auf den Bands, die nicht so diesen Mainstream gespielt haben, denn die gab es ja. Und deshalb wird es auch im Laufe der Sendung, denke ich, immer wieder ein paar Überraschungen geben. Bei Musik, von der man auf Anhieb, glaube ich, nicht denken würde, dass die aus den 80ern ist. Und deshalb hören wir jetzt ein solches Beispiel dafür, nämlich den großartigen Tom Waits. So, das war ja nun nicht so das Musterbeispiel für den typischen 80er-Sound. Nee,
absolut nicht.
Ja, aber dann bleiben wir mal gleich dabei. Was definiert denn so den 80er-Sound? Also, da hätten wir ein kleines Beispiel zu.
Man hört es schön.
Wenn wir das so hören, das müssen wir auch, glaube ich, nicht ansagen, was das ist.
Und beim Schlagzeug. Snare hört sich schön gleichmäßig an, immer dasselbe.
Ja, das ist auch wirklich so
immer derselbe Sound.
Das musikalische Wahrzeichen für mich ist eben auch wirklich dieser absolut markante Drum-Sound. Wie gar kein Volumen, ganz flach, auch ganz steril irgendwie.
Ja, vor allem ist halt immer dieses Gesampelte, immer das Gleiche, halt einmal einen Sample aufgenommen und dann halt nur mit den neu entwickelten zu der Zeit elektronischen Schlagzeugen dann über so eine Gummipads wieder abgespielt. Da klingt natürlich jeder Schlag immer gleich.
Ja, das frage ich mich, das habe ich mich auch immer gefragt. Ist das jetzt, also sind das vielleicht sogar Drumcomputer oder so? Und eigentlich habe ich immer das Gefühl, so die 80er waren furchtbares Jahrzehnt für alle Schlagzeuger, weil die ja alle gar nicht mehr gebraucht wurden. So hört sich jedenfalls an.
Ich denke, das ging da wahrscheinlich auf jeden Fall los. Das hat man ja heutzutage immer mehr, dass viele Pop-Songs halt, wo man einfach hört, ja, da hat sich halt irgendein Typ an den Computer gesetzt. Und den Rest der Band braucht er dann auch nicht mehr.
Tja, richtiger Power-Pop. Das andere große Merkmal, glaube ich, was wir hier gehört haben, die also diese eingängige Synthie-Melodie, denke ich auch, das große, markante Merkmal für die 80er. Ich glaube, so viele eingängige und auch zugegeben geniale Synthie-Melodien hat man vor und nach den 80ern nie wieder gehört. Mhm. Da muss ich eben auch jetzt mal, da ich ja mehr so der Contra-Guy hier bin, doch mal eine Lanze brechen für die 80er. Weil das war doch irgendwie schon ganz cool. Also das, man merkt es ja, in den Radios wird heute von Pop-Songs wirklich hauptsächlich entweder aus den 60ern oder aus den 80ern was gespielt. Und das muss man schon sagen, also die Songs waren, auch so diese Synthie-Melodien, diese typischen, waren doch irgendwie simpel, aber genial. Also in den 90ern war es dann irgendwie nur noch simpel. Und also es hatte halt irgendwie noch so Charme und Stil. Das kann man doch irgendwie sagen.
Ich glaube, da sind wir dann wieder bei der Massentauglichkeit. Man hat wahrscheinlich versucht, einfach möglichst eingängige Melodien zu finden und die in den Vordergrund zu stellen und alles so ein bisschen in den Hintergrund, dass es im Kopf hängen bleibt und den Leuten einfach, die das den ganzen Tag mit sich rumtragen müssen.
Ja, in den 90ern hat man dann wahrscheinlich gedacht, jetzt machen wir das einfach genauso und hat es dann aber total übertrieben.
Jetzt machen wir es noch einfacher, noch billiger. Die Leute müssen es ja lieben, jeder.
Ja, und typisch für den typischen 80er-Sound war ja nur auch eine gewisse Unterkühltheit des Sounds, was wir jetzt bei Springsteen nicht so gehört haben, aber zum Beispiel bei In Eurythmics.
Sweet dreams are made of these.
süße Träume, aber nicht für alle. Also an dieser Stelle muss ich mal meine eigenen Wunden lecken, denn ich bin ja ein großer Progressive Rock Fan und ich glaube, niemanden haben die 80er so hart getroffen wie Progressive Fans und Progressive Bands. Das war da überhaupt nicht angesagt. Trotzdem wuchsen auf diesem rauen Boden dennoch ein paar seltene Pflänzchen, unter anderem Steve Hackett, dem Gitarristen von Genesis, der 77 bei Genesis ausgestiegen war. Tja, und so kam es, dass es selbst im Jahr 1980 immer noch Stücke wie Jacuzzi gab.
Thank you.
Ja, sehr schön. Lass mich raten, Erik, das war so einer deiner Top-Favoriten der 80er?
Tja, wenn man so von Songs ausgeht.
Ja, was war denn deine Lieblingsband der 80er?
Tja, Lieblings? Also drei Bands, sagen wir mal, für die ich die 80er doch eigentlich ganz gut finde, sind, würde ich sagen, so Sonic Youth. Weil so ist für mich so die innovativste Band der 80er. Von denen hören wir nachher, glaube ich, auch noch was. Nicht nur, glaube ich, sicherlich. Dann Talk Talk. Auch eine ganz wichtige Band für mich. Und den schon gehörten Tom Waits. Ja, alles nicht so die typischen Bands, ich gebe zu.
Ja, das geht mir genauso. Also für mich war das Schmanke der 80er, waren für mich auch die Blues Brothers. Mhm. Und ja, dann auch Aretha Franklin, was ja auch eine ganz andere Richtung ist als der 80er-Pop.
Ja, das ist auch echt erstaunlich, so Acts, die irgendwie schaffen, aus den 60ern bis in die 80er sich noch rüber zu retten. Dazu werden wir nachher auch noch kommen.
Und für mich noch ganz persönlich hier mal auf den deutschen Raum gesehen, meine ersten musikalischen Begegnungen, Erfahrungen, okay, nee, die zweiten, das waren die Ärzte. Die haben ja auch in den 80ern angefangen und eine ganze Weile durchgehalten.
Sehr richtig. Das war eigentlich schon in den 90ern, dass die damals sich so auflösen wollten. Ne?
Richtig, richtig. War ja auch ein paar Jahre dann still.
Also, man macht sich gar nicht so bewusst, was für eine alte Band das eigentlich schon ist. Ne? Ja, na gut, aber dann mal Hand aufs Herz. Also um fair zu bleiben, welche Bands würdest du, sagen wir mal, nennen, bei denen man, für die man die 80er wirklich hassen könnte?
Ja, schwierig. Ich glaube, das ist eher ein ganzes Genre fast, so diese ganzen Pop-Geschichten aus den 80ern. Aber ich denke mal, so mal irgendwie so ein typisches Beispiel dafür wäre wahrscheinlich Ram.
Ja, also ich glaube, da stehst du nicht allein. Ich habe auch, ich habe so ähnlich das Problem, dass ich so stellvertretend jetzt eine Band sozusagen für all die anderen verantwortlich mache. Das wäre so Culture Club für mich. So stellvertretend für alle Wegwerf-Pop-Bands, die Radios damals so verstopft haben. Hast du irgendwie noch ein Beispiel?
Ja, ich finde, finde ich zum Beispiel nicht unbedingt schlecht, Neil Young. Aber da, glaube ich, hat man in den 80ern schön gesehen, als die 80er anfingen, war der auch so ein bisschen in der Krise. Mhm. 70er war alles noch top und dann in den 80ern war so ein bisschen ziellos und hat tausende Sachen ausprobiert so, und das kam nicht mehr so gut an. Und ich denke, das ist auch so eine Sache für die 80er, dass da viele erstmal irgendwie ein bisschen abgesackt sind, aus den 70ern rauskommt.
Ja, genau, dazu kommen wir nachher auch noch gleich. Aber geben wir doch erstmal denen die Schuld, die wirklich 80er-Jahre-Fans waren. Zum Beispiel, was ich noch gelistet habe, ist Frankie Goes Hollywood. Hauptsächlich, weil ich diesen Song Relax einfach nur hasse. Der war doch aus den 80ern, oder?
Ja, ich glaube, also das ist ja auch so eine Sache. Ne? Man hört heutzutage so viel im Radio und das sind dann meistens immer nur die einzelnen Songs, die einen dann einfach nur ankotzen, weil sie selbst heute noch so lange danach irgendwie bis zum Erbrechen gespielt werden.
Ja, das fand ich jetzt auch gerade so schlimm. Also ich habe auch überlegt, soll man was von Michael Jackson reinnehmen, weil das ist ja auch so wirklich der Riesen-Act. Aber ich kann es auch wirklich absolut nicht mehr hören jetzt. Mhm. Nach den ganzen Geschichten hört man das so oft im Radio und ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Was ich jetzt auch sozusagen noch stellvertretend als meine dritte Band, die ich nicht so gut finde, listen würde, wäre Bon Jovi. Die
Kuschel-Hardrock.
Ja, was so, genau. Ich habe nämlich letztens was total Interessantes gelesen, warum Bon Jovi so erfolgreich waren. Die meinten, also es war so eine Musikzeitschrift und da war halt die Theorie, die haben einfach die perfekte Balance gefunden. Das war noch weich genug für Frauen oder für Mädchen, aber nicht zu weich, also immer noch hart genug, um auch von Männern gehört zu werden. Und damit haben sie einfach die perfekte Schnittmenge gefunden.
Mhm. Kann ich jetzt nicht bestätigen, dass das noch hart genug für mich ist.
Naja, gut, das ist richtig. Aber jedenfalls, was du vorhin meintest, dass was wir vorhin so meinten, dass man in den 90ern sozusagen dieses Prinzip überstrapaziert hat, einfach billige oder simple Melodien zu schaffen. Ich finde, Bon Jovi zeigt auch, wie man sozusagen das Prinzip aus den 70ern, den Hard Rock, da hat man sozusagen die ganzen Hard Rock-Grundlagen in den 80ern maßlos übertrieben und pervertiert.
Ja, man also hat eine riesen Show draus gemacht.
Und kopiert, und das wurde dann eben dieser Stadionrock, das war dann eben der Hard Rock. Also ich hatte sozusagen mal gehört, dass Van Halen so die Led Zeppelin der 80er gewesen sein sollen.
Oh mein Gott.
Ja, also wie gesagt, die typischen Bands, die wir so mochten, das waren nicht so die typischsten 80er-Bands. Sehr viel typischer ist allerdings Visage.
les notes d'une chanson lointaine. Sachant de derrière la postère, espérant que la vie ne puisse aussi rendre.
An 80er denken muss, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ich auch nicht.
Das, ja, viele werden es wahrscheinlich kennen, aus welchem Film dieser Song kommt, Beverly Hills Cop.
In Plastik gegossener Sound.
Ja. Das muss man auch für den Film einfach sagen, der ist auch, also es stimmt halt wirklich, da kommen echt nur so eine Klischee-Songs drin vor. Und ich habe mich nicht lumpen lassen. Gestern, nachdem ich endlich mit Klausurenlernen fertig war, mir einfach mal alle drei Teile angeguckt.
Hintereinander.
Ja, das ging ja schon 1984 los. Und ja, interessant ist, ich kann jetzt mal eine kleine Synopse geben über den Inhalt des Films und dabei mache ich gleich den Inhalt für alle drei Filme. Das ist nämlich ganz interessant. Es geht nämlich natürlich um Axel Foley, Axel F., gespielt von Eddie Murphy. Er ist ein Detective aus Detroit. Und ja, der eigentlich am Anfang des Films macht er da immer irgendwelche Undercover-Sachen in Detroit, wo er versucht, Kriminelle halt dingfest zu machen. Und hat dazu auch ziemlich eigenwillige Methoden aus seiner Jugend mitgenommen, die man wahrscheinlich nicht so an jeder Polizeischule lernen kann. Und ja, und dann als nächster ausschlaggebender Punkt in der Handlung aller Filme ist, dass irgendein Freund oder eine nahestehende Person von ihm erschossen oder angeschossen wird. Ja.
Ich habe gesehen, ich wusste gerade, dass das wirklich in allen Filmen dasselbe ist.
Hättet jetzt Erik sehen müssen. Und die Spuren des Killers führen halt immer nach Beverly Hills, wo er dann hingeht und erstmal Urlaub macht. Angeblich Urlaub natürlich, um Rache zu üben.
Also am Anfang der drei Filme ist er immer in Detroit und geht dann nach Beverly Hills.
Richtig, richtig. Er ist halt ein Detroiter Detektiv und wird durch irgendwelche Wege immer nach Beverly Hills geführt, wo er dann natürlich dann schon nach dem ersten Teil halt seine Freude dort im Polizeidepartement hat und ist auch eigentlich in jedem Film immer so, dass er dort natürlich mit der örtlichen Polizei in Beverly Hills aneinander gerät und die ihm mehrfach dann nahelegen, doch endlich wieder nach Hause zu gehen.
Wie geil.
Ja. Und ja, er bleibt aber stur und steht in jedem Film irgendwie immer kurz davor, gefeuert zu werden. Ja, das ist dann eigentlich schon so ein Film. Ich will jetzt das Ende nicht verraten.
Für alle drei Filme.
Ja, quasi. Man kann sich, sind doch größtenteils dieselben Leute. Wirklich die Musik, muss man einfach sagen, das ist halt wirklich 80er pur. Irgendwie die ganzen Songs, die da so laufen, hören sich wirklich alle nach 80er an.
Ich habe auch mal gelesen, dass das wirklich so, dass die Soundtracks, die dann veröffentlicht wurden, quasi wirklich wie so eine Art 80er Jahre Best-of.
Ja, das stimmt wirklich, ja. Das kann ich sofort unterschreiben. Und ja, ich finde ja eigentlich Eddie Murphy sowieso ganz cool, seine Art und Weise gefällt mir und ich muss sagen, den ersten Film könnte man noch so empfehlen, ist schon ein Klassiker, ist auch noch ab und zu stellenweise lustig. Was mir dann aufgefallen ist, in den zweiten Teil und dritten Teil irgendwie, das wird ja als Actionkomödie deklariert und irgendwie so viel Komödie kam mir dann irgendwie nicht mehr so vor. Vielleicht lag es auch daran, dass ich die irgendwie alle drei hintereinander geguckt habe und dagegen immun war. Und ja, deswegen, den ersten kann man ruhig mal gucken, aber die nächsten danach ist, ja, wie gesagt, Story nach Schema F. Muss jetzt nicht unbedingt sein.
Ja, okay, also das war jetzt wirklich, ich denke auch, das war wirklich ein ganz, ganz typisches Ding für die 80er. Ich dachte auch lange Zeit immer, dass Punk ganz typisch für die 80er ist, bis ich dann feststellte, 1980 war Punk ja schon tot. Aber aus seiner Asche stiegen zwei Dinge. Zum einen radiotauglicher New Wave, also eher radiotauglich, und zum anderen radikaler Post-Punk, auch so eins dieser seltenen Pflänzchen, was man so ein bisschen vergessen hat. Zum Beispiel Bands wie The Fall, Sonic Youth oder The Seed, die mit viel Noise experimentierten. Und das ja vorhin schon sagte, Sonic Youth, ein Grund, der für die 80er spricht, haben wir jetzt mit Brave Man Run. Bis jetzt niemanden auf die Nerven, falls doch, muss ich mich hier mal kurz für meine ständige 80er-Verdrossenheit entschuldigen. Aber das liegt einfach, glaube ich, daran, wenn man 70er-Jahre-Fan ist, und das bin ich, dann hat man fast automatisch ein Problem mit den 80ern. Denke, weil du hast das gerade vorhin schon gesagt, fast jede Band, die in den 70ern so ihre Hochzeit hatte, wird quasi zwangsläufig nach einem Naturgesetz folgend Anfang der 80er immer schlechter oder kurz davor schon. Und in vielen Fällen sind auch, also wirklich, wenn man sich die Diskografien anguckt, die schlechtesten Alben von 70er Bands tatsächlich in den 80ern aufgenommen worden. Also ich weiß nicht, da
könnte man eigentlich mal eine Forschungsarbeit drüber schreiben und mit empirischen Studien belegen.
Auf jeden Fall. Also ich, das ist eigentlich eine fast beliebige Liste. Ich nenne nur ein paar: Black Sabbath, Pink Floyd, Deep Purple, Rolling Stones, Electric Light Orchestra, Alan Parsons Project auch, Frank Zappa, Lou Reed und Eric Clapton haben nur noch Drogen genommen, Neil Young hat auf einmal irgendwie Techno gemacht, Bob Dylan war in seiner christlichen Erweckungsphase, Cat Stevens, na gut, der ist 77 schon islamisch geworden, Queen haben einen Soundtrack für Flash Gordon, den Film gemacht, Mike Oldfield hat Moonlight Shadow komponiert. Also es ist leider eine endlose Liste, ich könnte noch etliche dieser 70er Jahre Absturzbiografien liefern. Oder willst du das vielleicht noch?
Nee, danke. Ich glaube, das hat erstmal gereicht. Wir haben den Punkt verstanden.
Also apropos Analyse, ich habe mir da selber tatsächlich auch schon mal so ein bisschen analytische Gedanken gemacht. Jetzt nicht hausarbeitsreif, aber insgesamt finde ich, gibt es drei Optionen, die für 17 Jahre Bands eigentlich offen bleiben in den 80ern. Entweder die Band oder der Musiker hört ganz auf und löst sich auf, wie es jetzt, weiß ich, bei Led Zeppelin oder The Who ist es teilweise personalbedingt geschehen, weil die Drummer immer gestorben sind. Aber auch so einfach. Oder man hat versucht, halt mitzumachen und kommerzieller zu werden. Das ist leider auch sehr häufig passiert. Und das hat dann meistens nicht so gut funktioniert, wie du auch schon vorhin meintest. Oder was eben auch seltener passiert ist, man hat so versucht, sich total zu verweigern. Also es gibt zum Beispiel, mein Beispiel ist, da gibt nicht so viele, Jethro Tull, die haben dann auf einmal nur noch Folk gemacht. Was jetzt auch nicht so das 80er-Genre war.
Nee.
Naja. Aber kommen wir mal zu was Erfreulicherem, nämlich Talk Talk. Für die gilt nämlich was ganz anderes. Während das sind so alle Leute so von eher anspruchsvollem Rock oder Musik irgendwie so kommerziell geworden sind, haben die Anfang der 80er, Mitte der 80er Synthie-Pop gemacht, der zugegeben nicht schlecht war, haben dann aber begonnen, Jazz in ihren Sound zu integrieren und schließlich 88 eine totale Kehrtwende zu machen, nämlich nur noch akustische Instrumente, Musik, so eine Mischung aus Rock, Jazz und Kammermusik, dazu dann zwei ganz brillante Alben, also was wirklich sehr selten vorkommt, eine sehr gelungene Mischung von einfachem Pop zu sehr anspruchsvoller Musik, die es in der Rock-Geschichte leider viel zu selten gibt.
Vor allem total anti-80er.
Ja. was ich auch mal gehört habe, was so sehr typisch für die 80er Jahre sein soll, das ist mir irgendwie sehr im Gedächtnis geblieben, ist dieser genervte Gesichtsausdruck. Muster typisch vorgeführt von Billy Idol. Das fand ich irgendwie interessant. Also, aber versuchen wir doch nochmal beim Musikalischen zu bleiben. Wir versuchen mal so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen und jetzt so ganz subjektiv, Heiko, was hättest du für eine Band, die so für dich die 80er repräsentiert?
Also ich glaube, eine richtige Band kann ich da gar nicht nennen. Für mich das typische Klischee der 80er ist halt einfach, wie du schon meintest, diese Stadionbands und da vor allem halt Metal-Stadionbands mit einer großen Show und blonden Frontsängern mit Löwenmähne. Das ist so irgendwie das Klischee schlechthin für mich.
Und das waren ja im Grunde alle irgendwie, nicht wahr?
Irgendwie, ja. Wie man kennt da tausend verschiedene Leute, die so aussehen. Bloß weiß jetzt nicht genau, wie die Band alle heißen, aber irgendwie gab es da, glaube ich, eine ganze Menge.
Ja, also Van Halen wäre halt so das, was mir als erstes einfallen würde. Wie gesagt, Bon Jovi, Mötley Crüe, sehr, sehr viel PVC ist damals flöten gegangen in den 80er Jahren. Ja, also für mich, ich habe auch überlegt und ich bin eigentlich ziemlich schnell auf Depeche Mode gekommen. Ich finde, man kann so ziemlich alles, was typisch ist für die 80er Jahre, an Depeche Mode ablesen. Erstmal natürlich, weil, also das beherrschende Genre, finde ich, war Synthie-Pop in den 80er Jahren.
Ja, auf jeden Fall.
Also daran schließt sich halt an, was wir an Depeche Mode sehen, keine akustischen Instrumente. Es waren ja anfangs irgendwie nur vier Typen, die alle Keyboard gespielt haben, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, wie Kraftwerk.
Ja, genau. Obwohl die sogar anfangs noch Gitarren und Schlagzeug hatten. Na gut.
Wie absurd.
Ja, also daraus resultierend, aus diesen wenigen akustischen Instrumenten von Depeche Mode, natürlich dieser schon erwähnte unterkühlte Sound, auch diese Sterilität des Sounds. Dazu allerdings dann simple, aber geniale Melodien, auch schon gesagt, also die dann zumindest noch so kurz vor der Schmerzgrenze abbiegen. Also das finde ich halt schon noch ganz elegant so bei Depeche Mode gemacht. Die sind schon, also machen schon geniale Songs irgendwo. Dann anschließend wiederum natürlich der Fokus auf Singles statt auf Alben, sagen wir mal. Also wirklich Hits, Hits, Hits. Und es wäre eine riesen Hitmaschine, Depeche Mode.
Ja.
Die große Kommerzialisierung, auch ganz typisch für die 80er.
Gerade durch die CD.
Ja.
Darf man hier natürlich auch nicht vergessen. CD und Fernsehen, denke ich, war gerade der technische Fortschritt, der zu diesem Single-Kauf geführt hat.
Obwohl, glaube ich, die 80er Jahre noch so das letzte Vinyl-Jahrzehnt waren, ne? Also so bevor es...
Ja, okay, in den 90ern war es dann wirklich...
Die CD konnte sich da noch nicht ganz so durchsetzen. Es war auch so das große Zeitalter der Kassette, fällt mir gerade ein.
Ja, stimmt auch. Aber ich denke, ja, die Entwicklung ging auf jeden Fall Richtung CD und dann immer weiter zur Masse.
Ja, und was du gerade auch eben gesagt hast, was wir Depeche Mode auch geschafft haben, wirklich auch eine Stadionband. Und dazu schließlich und endlich noch ein doch etwas unemotionaler Gesang. Auch sowas, wie gesagt, zu dieser Oberflächlichkeit zählt. Also wo in den 70er Jahren ja noch im Pop so ganz viel engagierte Themen ausgewalzt wurden, lässt sich doch irgendwie, also ist jetzt vielleicht subjektiv, aber ich finde in den 80ern so ein gewisses weltpolitisches Desinteresse in der Musik. Auch so andererseits dann auch wieder so eine hedonistische Spaßmentalität. Da gab es auch diesen schönen Song, Ich will Spaß irgendwie, NDW, ne? Na gut, also das war
deutsche Welle.
Also gut, also die Depeche Mode sind jetzt vielleicht nicht so die spaßigste Band, aber also für alle, die sich jetzt die ganze Zeit gefragt haben, Mann, die machen eine 80er Jahre Band, quatschen sich da ab, als wenn die wirtschaftliche Lage nicht angespannt wäre und wann spielen die endlich Depeche Mode? Deshalb jetzt mein Lieblings-Depeche Mode Song zum Schluss, Never Let Me Down. Ich würde sagen, damit machen wir heute mal Klappe zu.
Klappe zu und tschüss.
Ciao. Taking a